Herzlich willkommen zu Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Heute haben wir bei uns Dominik Fisch, Content Creator, der einen sehr reichweiten Automotive-Kanal hat und ein spannendes System entwickelt hat, wie er Content at Scale produzieren kann. Und davor spreche ich leider mit mir alleine, weil Paulina heute nicht da ist. Und ich erzähle euch, was uns gerade bei Charles & Schalt bewegt und was ich auf einem On-Shooting erlebt habe. Viel Spaß! So, hallo, herzlich willkommen zum ersten Teil. Ohne Paulina, die es heute leider nicht schafft, deswegen bin nur ich da. Und es ist auf jeden Fall eine interessante Situation, weil ich hier alleine in unserem wunderschönen Studio sitze und keinen Gesprächspartner oder keine Gesprächspartnerin habe. Aber ich dachte mir, wir versuchen es und ich gebe euch trotzdem einfach ein Update von den Sachen, die die letzten Tage passiert sind und die uns bzw. mich gerade bewegen. Und der erste Punkt ist ganz spannend, der bezieht sich auf Charles & Schalt, wo wir über die letzten Jahre so rasant und so schnell gewachsen sind, dass leider ein paar Strukturen über den Tisch, wie auch immer man es nennt, gefallen sind. Und da gehört halt auf der einen Seite hin Gehaltsstrukturen und auf der anderen Seite auch Weiterentwicklungsstrukturen. Und das ist normal, dass man oft sich bei so einem rasanten Wachstum auf das Kerngeschäft konzentriert und dort auf die Weiterentwicklungen, dass halt dann Themen wie Finance, Themen wie People and Culture, Themen wie Office nachgezogen werden. Ist natürlich für uns trotzdem super frustrierend, weil wir versuchen ja eine Kultur aufzubauen der Wertschätzung und das natürlich ärgerlich ist, wenn es da keine Klarheit gibt. Deswegen ist das gerade unsere Prio 1, dort ein transparentes, nachvollziehbares System aufzubauen, wie wir Gehaltsverhandlungen führen, was es dafür braucht und auch wie die persönlichen Weiterentwicklungspfade bei Charles & Schalt aussehen. Und da haben wir schon, das kann ich noch nicht verraten, aber ich glaube, wir haben da gerade ein Grobkonzept entwickelt, was, wie ich finde, sehr innovativ ist, sehr auf unsere Kultur und auf unsere Art und Weise des Denken und Arbeiten passt. Und sobald das verabschiedet ist und initiiert ist, geben wir euch auf jeden Fall ein Update. Das ist das Thema auf der Company-Seite. Und ansonsten, die Geschichte hätte ich gerne Paulina erzählt, aber ich erzähle sie jetzt euch. Hatte ich ein ganz lustiges Erlebnis bei einem On-Shooting. Ich hatte das ja schon mal vor einigen Tagen gedroppt, dass ich sehr stolz bin, dass On mich als Athlet für den Marathon im September gesigned hat. Und ich war dann am Dienstag auf einem Shooting. Ich kann nicht so viel verraten, worum es geht, aber sobald das live ist, werde ich es verkünden. Und das Marathon-Team besteht aus 10 Athletinnen. Unterschiedliche Content-Creatorinnen von größeren Accounts wie Julian Brown von Elevator Boys und Paula bis hin zu kleineren Community-fokussierten Accounts. Und wir waren dort am Hallischen Tor in Berlin und haben dort immer wieder den gleichen Shot gemacht. Das heißt, man läuft dann wirklich 10, 15, 20 Mal die gleiche Strecke immer und immer wieder. Und irgendwann hat sich so eine Traube von Leuten dort drum versammelt. Und das ist natürlich dann immer eine sehr nervige Situation, wenn man merkt, man wird beobachtet und begutachtet und kommen verrückte Kommentare. Vor allem in Berlin ist da der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und dann sehe ich schon so von Weitem, dass sich so an dieser Versammlung von Menschen, von der Menschentraube, eine Person nach vorne ins Zentrum kämpft und die hatte so eine weite dunkelblaue Chino an, so ein hellblaues Hemd und total zerlotterte Haare. Ich laufe dieser Person entgegen und sie schreit mich so an auf Englisch mit dem Satz: "Is this what university has told you?" Und dann sehe ich diese Person und es war einfach ein ehemaliger Professor von uns, mit dem Pauli und ich studiert haben. Und das war so lustig, weil dieser Typ tatsächlich eine Koryphäe war und sehr bekannt war dafür, dass er nie ein Blatt vom Mund genommen hat und auch sehr leger war. Und es war irgendwie ein sehr witziger Moment, diese Person dort wiederzufinden und wiederzusehen. Und da musste ich schmunzeln. Ich hätte das Paulina gerne erzählt und ihre Reaktion live miterlebt. Genau, so viel dazu. Nächstes Mal dann wieder mit Paulina im Austausch. Und jetzt geht's in den zweiten Teil. Herzlich willkommen, Dominik Fisch, Content Creator und Inhaber der Agentur Social Attention.
Grüß dich, hi.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich richtig auf die Session.
Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
Mega cool. Du hast gerade erzählt, du hast 3 Handys. Warum?
Ja, das ist so ein bisschen mit der Zeit gewachsen. Ich habe grundsätzlich einfach ein Handy, mit dem ich mit meinen Freunden chatte, mit dem ich eigentlich primär WhatsApp nutze und viele Fotos so für mich mache. Ich habe einen Content Phone. Das ist grundsätzlich ist das, ich sage immer, das heißt bei uns das Soad Produktionshandy. Soad für Social Attention, meine Agentur. Und das nehme ich sehr viel einfach halt zur Content Produktion. Und dann habe ich halt noch ein Business-Handy, da ist eben dann meine Geschäftsnummer drauf und wenn Kunden irgendwas wollen, dann rufen sie am besten da an.
Ach, spannend, das ist auf jeden Fall Next Level. Zwei Handys kennt man mittlerweile, drei Handys, da sieht man auf jeden Fall.
Ja, das ist halt, du hast halt, das finde ich ganz schön, einfach an einem Ort den ganzen Content und wenn du dann was aufnimmst, weißt du, okay, das wird auf diesem Handy aufgenommen und wenn das dann nachher rübergezogen wird in die Drive, damit die ganzen Leute damit arbeiten können, dann ist es halt einfach an einem Ort, das ist ganz schön.
Nice. Erzähl mal, was machst du denn für Content eigentlich da draußen?
Ja, ich bin in die Content-Welt gekommen vor, und da stutzten jetzt wahrscheinlich einige, 2011, das heißt vor 13 Jahren,
wow.
Da war für mich so der Start, ich will Content machen und habe viele Dinge ausprobiert, viele Dinge gemacht, viele verschiedene Plattformen, viele verschiedene Themen. Und heute bin ich mit meiner Personal Brand Dominik Fisch im Automotive-Bereich unterwegs und bespiele da primär mit Vertical Video die ganz klassischen Shortform-Plattformen, TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts und auch Snapchat Spotlight.
Nice. Was ist deine größte Plattform?
Es ist natürlich immer die Frage, wie definierst du jetzt groß und wie definierst du klein? Weil es gibt ja zum einen die Follower und zum anderen die Reichweite.
Mhm.
Und die Reichweite ist tatsächlich, das ist ganz interessant, auf allen Plattformen recht ähnlich, aber von den Followern gemessen ist TikTok mit jetzt, glaube ich, 760.000 Followern die größte Plattform.
Ach, hier spannend. Ja, da müssen wir gleich nochmal drüber reden, wie du die Plattform, ob du die unterschiedlich bespielst oder nicht. Aber das heben wir uns für den zweiten Teil auf.
Ja.
Cool, eine Agentur hast du auch noch nebenbei, weil du so viel Zeit hast und der Tag mehr als 24 Stunden hat, ne?
Schön wäre es, wenn der Tag mehr als 24 Stunden hätte. Aber es geht alles Hand in Hand, ne? Also das ist halt alles entstanden auch aus den Kanälen heraus. Die Agentur Social Attention habe ich mit meinem Geschäftspartner Aaron Brückner zusammen. Und wir haben vor... ja, jetzt auch 3, 4, 5 Jahren das erste Mal zusammengearbeitet. Und er hatte damals einen TikTok-Kanal, der recht schnell gewachsen ist. Der hieß so Mr. Social Media.
Ah, klar, ja doch, kennt man doch.
Kennst, total.
Genau. Ja, das war einer der ersten, der sich wirklich auf TikTok nur ums Thema Social News Trends.
Wahrscheinlich sogar der erste Kanal.
Stimmt.
Und der ist gewachsen und dann haben wir zusammengearbeitet und haben auch meinen Kanal gemeinsam aufgebaut. Und irgendwann kamen halt auch Unternehmen auf uns zu und fragten, hey, das, was ihr macht da auf TikTok, das ist ja total interessant und ihr erreicht ja auch Leute, könnt ihr das nicht für uns auch machen? Und so ist dann mit der Zeit Social Attention entstanden und ja, wir sind heute ein Team von 9 Leuten, haben tolle Kunden und sind quasi wie so die Übersetzer von dem, was Unternehmen sagen wollen, zu dem, was die Zielgruppe sehen will und hören will. Und das macht extrem viel Spaß, eben nicht nur dann die eigenen Kanäle zu haben, ne, das ist halt inzwischen der Social Attention Kanal und dann der Dominik Fisch Kanal, sondern quasi das Wissen, was wir sammeln auf unseren Kanälen, auch auf Unternehmenskanälen anzuwenden und da umzusetzen.
Cool, ich finde das richtig toll, weil ich es immer liebe, wenn Leute mit Herzblut so mal private Sachen machen und die dann in ein Geschäftsmodell übersetzen. Es war bei uns ähnlich auch, also Paulina, die heute leider nicht dabei sein kann und ich komme halt auch aus der Creator Economy, nicht mit der Reichweite, die du da hast, ne, aber das ist auch genauso, woraus wir dann gemerkt haben, oh, da ist so viel Potenzial, Marken zu beraten und Marken weiterzuentwickeln, wie CreatorInnen zu denken. Deswegen finde ich es immer ganz schön, wenn es nicht nur einfach so ein Business Case ist, Agentur hochziehen, sondern okay, da ist wirklich eine Leidenschaft dahinter.
Das ist halt, also wir machen das total gerne. Ich liebe es auch, Content einfach zu machen und eben dann auch in verschiedene andere Themenbereiche einfach reinzuschlüpfen. Und das ist ein Zitat, was Aaron immer sagt, wir sind so ein bisschen Mini-Hirn, ein bisschen da, ein bisschen Mini-Finanzen, ein bisschen Mini-Bestattung, ein bisschen Mini-Immobilien und so weiter und haben in total vielen Bereichen jetzt auch so ein bisschen, ich sag mal, Inselwissen. Also in mir drin schlummert wahrscheinlich irgendwo ein perfekter Teilnehmer auch für Wer wird Millionär.
Geil, die Bewerbung kommt.
Die Bewerbung wird in Zukunft kommen. Aber da einfach Content zu kreieren, das ist halt total cool.
Ach, stark, richtig cool. Okay, bevor wir reingehen, haben wir immer eine Trend, eine Social-Media-Update-Frage.
Ja.
Diesmal soll es um Notes gehen, Instagram-Notes. Die Funktion gab es bis jetzt ja immer nur, ich sag mal, in der Inbox, also bei den DMs, wo man quasi so einen Gedanken teilen konnte.
Ja.
Und Instagram rollt das jetzt weiter aus. Also man kann jetzt auch auf Reels und normale Posts auch eine Note hinterlassen. Das Ganze sieht so aus wie so ein Post-it, ne? Also das Bild, dieses Profilbild wird dann quasi angepinnt an den Post, ist da, glaube ich, für 3 Tage. Und soweit ich weiß, geht es immer nur, wenn man sich beidseitig folgt. Also es bleibt quasi immer noch im privaten Raum. Es ist nicht komplett öffentlich. Ich glaube, du müsstest mir folgen, ich müsste dir folgen und dann könnten wir uns erst auf unserem Content quasi eine Note hinterlassen. So, aber trotzdem mehr Reichweite, mehr Exposure für Notes.
Ja.
Deswegen die Frage, wie siehst du das Ganze? Wird das der Durchbruch für Notes? Wird das wichtiger? Was denkst du dazu?
Was ich jetzt sage, wird wahrscheinlich viele schocken.
Ich bin gespannt.
Auf meinem Kanal ist es nicht freigeschaltet. Ich habe nicht mal die normale Notes-Funktion.
Das ist nicht die Notes-Funktion?
Ich habe nicht die normale Notes-Funktion. Mhm. Das heißt, das ist ja normalerweise, wenn du in die Messages gehst, werden dir ja oben diese Kreise angezeigt von den Leuten, wo du dann halt irgendwie Notes teilen kannst. Das habe ich nicht. Und das habe ich auch noch nie gehabt. Dementsprechend habe ich auch noch gar keine Erfahrung mit Notes gesammelt, weil ich diese Funktion einfach nicht habe. Was ich aber gar nicht so schlimm finde, weil irgendwie fehlt es mir jetzt nicht. Was ich jetzt gesehen habe, ich habe auch einen privaten Account, auf dem ist Notes freigeschaltet. Mhm. Das finde ich ganz kurios. Auf meinem, das sind 40 Follower, 50 oder 60 oder so. Da kann ich Notes verschicken, auf dem großen jetzt aber nicht. Hat aber vielleicht auch einen Hintergrund, weil ich finde, dieses Thema Notes ist halt mehr in diesem privaten Raum, wie du gerade sagst. Mhm. Diese Kommunikation wieder mit Freunden. Und dass so ein großer Account das jetzt nicht freigeschaltet hat, finde ich dementsprechend irgendwie vielleicht sogar nachvollziehbar, weil es dann irgendwie so ein halt also ein öffentlicher Kanal ist. Und auf meinem privaten ist es ja da. Adam Mosseri hat ja, weil das ist jetzt auch gar nicht so lange her, darüber gesprochen, dass das Thema Sense viel, viel wichtiger wird und dass halt sehr viel Kommunikation auf Instagram über die DMs passiert. Und ich glaube, nachdem in den letzten Jahren einfach der Ruf wieder mehr nach, okay, wir wollen jetzt weg vom Content Graph hin zum Social Graph größer geworden ist, ist das einfach so ein, okay, ihr könnt jetzt Instagram auch wieder mehr einfach für euch als Einzelnutzer nutzen, als Freunde euch miteinander connecten. Und ist da einfach nochmal eine Möglichkeit, okay, weil es gibt es ja, meine ich, auch auf Stories, also nicht nur auf Beiträgen, sondern auch auf Stories, dass man die Notes senden kann, dass man da einfach nochmal wieder mehr in diese Kommunikation kommt. Es ist jetzt halt nicht mehr versteckt irgendwie in den DMs, sondern ist jetzt einfach frei auf dem Feed und das ist ja da, wo die Leute am meisten Zeit verbringen. Deswegen könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, dass Notes dadurch proaktiver genutzt wird. Ich habe auch in den letzten Tagen mit einigen Leuten gesprochen, wie die das sehen, die einfach wie ganz normale Instagram-Konsumenten sind und nicht wie wir Creator oder Agentur, die da einfach wirklich Content produzieren. Und da kam mir vermehrt das Feedback zurück, boah, ey, jetzt posten die da was und dann posten die dazu nochmal da was und dann sehe ich hier wieder was, ich finde mich gar nicht mehr richtig zurück. Das ist so ein bisschen, okay, ich kann was kommentieren, ich kann was senden, ich kann aber auch eine Note schicken und dann ist irgendwie ein Bild und dann sehen das die Leute, was ist das jetzt? Ne? Also es ist schon einfach sehr viel, was du jetzt auf diesem Feed machen kannst. Und ich glaube, das muss ich einfach auch so ein bisschen eingrooven. Ist aber, finde ich, nachvollziehbar von Instagram, wenn die sagen, okay, wir wollen mehr Sense machen, wir wollen wieder mehr, dass die Leute sich da untereinander connecten und miteinander sich austauschen. Ist das dafür eigentlich gute, ist das einfach ein sehr guter Weg. Aber ich glaube, da wird sich in den nächsten Wochen, Monaten noch was anpassen, damit die Leute da einfach nicht so überfordert sind mit zu vielen Funktionen.
Ja, also kann ich total nachvollziehen. Was ich krass fand, das hatte auch Adam Mosseri im OMR-Podcast gesagt, dass es teilweise sehr junge Menschen gibt, nicht in Deutschland, aber weltweit, ich weiß die Länder jetzt nicht, die Notes am meisten nutzen. Also das ist das meistgenutzte Placement auf Instagram.
Ernsthaft?
Die nutzen Notes mehr als Stories oder Reels.
Krass.
So, und das sind halt immer, er hat das halt als Teens bezeichnet und ich fand es ganz spannend, weil ich glaube, der größte Threat, die größte Angst, die halt Instagram hat, ist ja, dass die Jungen abwandern zu TikTok. Ne? Mhm. Jetzt ist Notes ja ein komplett anderes Format als ein Vertical Video, aber dennoch ist das vielleicht ein weiterer Versuch, um dieses Momentum zu kapitalisieren und zu sagen, ey, okay, guck mal, dann schaffen wir halt euch halt eben einen privaten Freundeskreis, wo ihr halt euch untereinander austauschen könnt, damit ihr nicht rübergeht.
Und was man ja da auch nicht unterschätzen kann, ist Snapchat. Also sehr
viele
junge Leute nutzen das ja auch und das ist ja auch dieses zeitlich begrenzte, schnelle, aber auch sehr private im Austausch und in der Kommunikation. Ich habe zwei Geschwister, die sind 15 Jahre alt und die leben gefühlt auf Snapchat.
Das ist so krass, ne?
Das ist Wahnsinn. Und da wieder diese Leute auf Instagram zu ziehen, ist, also wie gesagt, ich finde es sehr nachvollziehbar. Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, das muss ich auch sagen, die sind dann halt etwas älter gewesen, im Sinne von ab 25. Mm. Und da ist das Nutzerverhalten vielleicht tatsächlich ein etwas anderes, weil die Instagram auch noch ganz anders kennen. Aber kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das dann, wie gesagt, auch so ein bisschen dieses Schnelle, dieses Private, was Snapchat ausmacht, auch dann auf Instagram zieht, um die jungen Leute da zu halten.
Ja, total. Also super spannend, wie unterschiedliche Menschengruppen, Interessensgruppen die gleiche App oder die gleiche Social-Media-Plattform nutzen.
Ja.
Wahnsinn.
Und das andere ist ja auch, junge Leute, und damit ist ja wirklich so ab 13, 14, 15, das sind ja immer so die Pioniere von denen, die neue Sachen nutzen. Und wenn die einfach sehen, okay, alle nutzen Reels, alle nutzen Beiträge, dann sind da die Stories. Warte mal, jetzt gibt es ja wieder was Neues, das nutzen die Leute nicht, da sind wir wieder die Ersten. Ich finde, das ist irgendwie auch so eine ganz natürliche, normale Entwicklung, bis dann vielleicht auch wir ab 25 dann danach ziehen werden.
Ja, stimmt. Das hat Mosseri auch gesagt, dass immer die ganzen Innovationen und die neuen Nutzungsmomente aus den Teens herauskommen und dann irgendwann in den Mainstream rüberschwappen und da adaptiert werden.
Ja. Das ist Wahnsinn. Jetzt ist es fast wieder ein Schwenk, aber hier ist so TikTok, wie die Leute halt dann einfach heute eigentlich noch immer denken, das ist die Plattform, wo die Teens, die Kiddies sind. Ja. Und ich sehe, da war ich letztens, bin ich zur Contentproduktion geflogen im Flugzeug und dann saß ich am Gang. Da waren mehrere Leute am Gang und das waren wirklich etwas ältere, ohne denen jetzt zu nahe zu treten oder nahe treten zu wollen. Und die haben halt alle TikTok auf.
Ja.
Und dann gucken die mit lautem Ton und dann machen die hier so diese Bewegung, so das Handy so in der einen Hand, so ein bisschen so von oben runter geschaut und sind da am Swipen. Und das ist eigentlich auch das, was die Realität von TikTok heutzutage ist. Aber angefangen hat es, wie gesagt, mit den Jungen.
Ja, total spannend. So, da wären wir beim Thema Vertical Video Content.
Ja.
Du hattest ja, wir hatten ja gesprochen und du meintest, hey, du hast da ein ganz, also Content ist dein Game, das ist dein Job, das ist dein, da wo dein Herz für schlägt und du hast da eine spannende Methodik entwickelt, ein Framework entwickelt, wie du viel Content in kurzer Zeit produzieren kannst.
Ja.
Ne?
Ja,
wie geht das? Erzähl mal ein bisschen, wo kommst du daher, warum ist das wichtig und wie läuft das Ganze überhaupt?
Ja, da muss ich wahrscheinlich einmal ein bisschen ausholen, was ich überhaupt für ein Content mache.
Ja, safe.
Und das, was wir auf meinem Kanal machen, was wir generell als Agentur machen, das ist halt offensichtlich sehr ähnlich. Wir haben halt einen Fokus auf Value-Tainment. Was ist Value-Tainment? Es ist im Endeffekt die Verschmelzung von Mehrwert und Unterhaltung. Ne? Also Social Media, insbesondere Shortform-Video, lebt von Unterhaltung. Wenn du die Leute nicht unterhältst, dann bleiben sie nicht dran. Und das ist im Endeffekt auch das, was ich bei mir als Video-Content umsetze. Das Thema bei mir sind Autos. Damit bin ich groß geworden. Das ist einfach meine große Leidenschaft, seit ich klein bin. Und mein Ansatz in der Videoproduktion auf meinem Kanal ist eben, ich erzähle dir etwas über Autos, aber auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise. Heißt, keine Ahnung, stellst ein Auto dahin, ich kann dir meist aus dem FF Themen darüber erzählen, darüber sagen und lieb's einfach auch, darüber zu sprechen. Ich glaube, ich kann ganz gut erklären. Und so ist der Content einfach auf dem Kanal entstanden. Häufig gibt's aber, gerade im Shortform-Bereich, Automotive Creator, die sind nicht vor der Kamera mit ihrem Gesicht, sondern die zeigen halt einfach das Auto.
Mhm.
Und generieren damit natürlich auch massiv Reichweite, weil spricht keiner, du hast nicht diese Barriere der deutschen Sprache. Und ich fand das total inspirierend, dass die halt zu einem Dreh gehen, dann filmen die das Auto in verschiedenen Perspektiven und dann gehen die nachher in der Postproduktion her und haben halt die unterschiedlichen Clips und setzen die in verschiedene Reihenfolgen und haben dann, weiß ich nicht, 10 verschiedene Videos, obwohl sie dann irgendwie eine Stunde gedreht haben. Meine Content-Produktion sah immer so aus, dass ich dann irgendwo hingefahren bin. Ich hatte halt vorher mein Skript, ich wusste, was ich darüber sage, okay, und dann drehen wir das genauso ab. Und dann haben wir ein Video. Und das war 2023, letztes Jahr im Juni, es ist jetzt inzwischen ein bisschen länger als ein Jahr her. Wir sind zur Content-Produktion nach Los Angeles geflogen. Und hatten da eine Produktion von dem neuen ID.Buzz, hieß der. In einem weißen Studio. Und ich hatte alles vorbereitet. Der Dreh, es läuft natürlich nicht immer ganz optimal. Du machst mal einen Take zweimal, du machst mal einen Take dreimal. Dann machst du noch ein paar Fotos. Und ich bin da hingeflogen. Ich hatte 45 Minuten Zeit zu produzieren. Ich habe ein Video produziert. Und bin dafür nach Los Angeles geflogen. Ne? Drumherum, klar, macht man noch mehr Content. Man geht ein bisschen so daher, vloggt ein bisschen was mit. Aber so der Kern war halt dieses eine Video. Ich dachte mir, das kann nicht wahr sein. Du kannst nicht so ineffizient produzieren, dass du dahin fliegst, diesen ganzen Aufriss machst und nachher ein Video hast. Das geht nicht. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und überlegt, okay, wie kannst du das anders machen? Wie kannst du es ein bisschen modularer machen? Wie kannst du das ein bisschen so machen wie diese ganzen Creator, die sich ja nicht vor die Kamera stellen? Ohne halt die Storyline irgendwie kaputt zu machen, weil du musst die Leute irgendwie reinziehen, du musst sie durchs Video führen und habe mich aber sehr stark davon inspirieren lassen und habe dann im Endeffekt auch wie so ein modulares Drehen entwickelt. Und bin jetzt heute so unterwegs, dass ich quasi das, was die machen, so ein bisschen adaptiert habe zu mir. Was heißt das konkret? Wir hatten vor inzwischen 4 Wochen eine Produktion in München, quasi gleiches Setting, weißes Studio, steht ein Auto drin. Und damals hätte ich mich da auch hingesetzt, hätte die ganzen Informationen, die ich bekomme, zusammengeschrieben, ein Skript geschrieben, ein Video produziert. Jetzt gehe ich aber so vor, okay, was ist irgendwie für ein Auto, was steht da? Und der nächste Schritt ist, okay, was ist interessant für die Zielgruppe? Ich habe am Anfang gesagt, okay, wir übersetzen das, was Unternehmen sagen wollen, in das, was die Zielgruppe sehen will. Und die Zielgruppe will ja auch mit dem Produkt, was man da zeigt, in dem Fall bei mir ist das ein Auto, einfach haben die irgendwie Assoziationen. Das heißt, du hast verschiedene Ansätze an Hooks, die du am Anfang erstmal setzt, um verschiedene Zielgruppen zu erreichen. Und dann schreibe ich mir eigentlich nur verschiedene Hooks auf. Das sind meist so 3, 4, 5, 6 verschiedene, um unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen. Dann drehe ich erstmal die. Dann habe ich verschiedene Pitches im Sinne von, Leute sollen folgen, Leute sollen senden, Leute sollen das Content-Piece speichern, die sollen was kommentieren. Je nachdem, was für ein Engagement ich von denen möchte, ist das eben ein gewisser Pitch, der produziert wird. Und dann ist es ein Schlusssatz, um das Ganze irgendwie zum Schluss nochmal mit einem kurzen Engagement abzurunden. Dann haben wir ja eigentlich noch nichts erzählt. Dann haben wir eigentlich nur geworben, beziehungsweise wir haben die Leute gehuckt, wir haben die ins Video gezogen, wir haben die irgendwas machen lassen und am Ende vielleicht nochmal auf einen Engagement quasi nochmal gepitcht. Und alles, was quasi drumherum passiert, ist wie so an sich abgeschlossene kleine Content-Pieces, die auch modular sich in den Anfang setzen lassen, ans Ende setzen lassen, aber alle auch harmonieren mit der Hook. Und somit schaffe ich es eben, verschiedene Hooks, verschiedene Ende, Schlusssätze und verschiedene CTAs zu haben, dass ich das so zusammensetzen kann, dass ich quasi in der gleichen Zeit jetzt nicht mal ein Video produziere, sondern wenn ich jetzt ganz konkret an das Beispiel vom letzten Mal denke, 6 Content-Pieces produziert habe in derselben Zeit. Und damit auch verschiedene Zielgruppen erreicht habe und vor Ort, um ehrlich zu sein, nicht viel mehr Aufwand habe. Es ist halt der gleiche Aufwand, den ich habe, die gleiche Zeit. Und einfach, dass ich jetzt weiß, okay, ich habe am Anfang einen Teil, der dauert dann, weiß ich nicht, 15 Minuten, dann drehe ich die verschiedenen Hooks, dann drehe ich die verschiedenen CTAs und dann drehe ich die verschiedenen Schlusssätze und alles dazwischen ist modular produziert und am Ende ist es, sag mal, die Kreativität in der Postproduktion, die Pieces so zusammenzusetzen, dass es einfache Kombinatorik nachher mehrere Content-Pieces ergibt.
Krass, super spannendes System. Also ich versuche es mal zusammenzufassen. Also mich erinnert das so ein bisschen also es gibt ein Intro, das ist der Hook wahrscheinlich, ne? Es gibt der Mittelteil, das ist dann die, was du gesagt hast, Message oder der Pitch hast du gesagt, ne? Also der Botschaft, genau, okay, der Call to Action. Und dann gibt's am Ende das Outro, das ist der Schlusssatz für dich. Ja. Ne? Und da recordest du für jeden Teil, kann was, 3 bis 4 oder whatever unterschiedliche Sequenzen.
Genau.
Okay, und dann kombinierst du die am Ende und guckst, okay, was ist das beste Setup?
Genau. Ne, weil du hast jetzt, also ich kann ein ganz konkretes Beispiel nennen. Wir hatten, jetzt darf man darüber reden, der neue Audi A5 wurde vorgestellt und so, dann hast du in dem Fall, okay, könnte man sagen, okay, lohnt es sich grundsätzlich? Das ist ein sehr generelles Thema. So, dann geht man in eine zweite Hook, okay, ist es ein sehr guter Dienstwagen in dem Fall, weil Audi A4 ist ein Auto, das fahren verschiedene Dienstwagen. Okay, interessant, haben wir da alle Zielgruppen angesprochen, die das Auto beruflich. Dann geht man, okay, ist es ein gutes Familienauto? Dritte Hook, spricht man die an. Dann ist das Auto als Kombi oder als Limousine. Dann macht man eine Hook, würdest du den eher als Kombi oder als Limousine sehen? Und dann, ich weiß jetzt nicht mal, was ich als fünfte Hook hatte, aber da haben wir jetzt zumindest schon mal 4 verschiedene. Und dann haben wir 4 verschiedene Zielgruppen angesprochen. Und somit hast du da, und das ist ja wirklich einfach, diesen einen Satz halt in verschiedenen Perspektiven da aufzunehmen. Und da hast du halt schon mal 4 verschiedene Zielgruppen angesprochen. Dann kommt eben der Call to Action. Ja, schick das Video jemandem, der dann A4 fährt gerade, speichere dir das Video ab, wenn du Autos genauso magst wie ich. Was hatte ich noch? Speichere dir das Video ab, wenn du gerade, send das Video jemandem, der gerade ein neues Familienauto sucht. Und so kannst du das halt aufeinander aufbauen, ein bisschen Kontext bringen und dann eben diese ganzen inhaltlichen Parts. Das Auto ist ja das Auto. Ob das jetzt für einen Dienstwagenfahrer ist, ob das jetzt für eine Familie ist, ob das jetzt für irgendjemanden ist, der sich das grundsätzlich dafür interessiert, das ist ja egal. Das sieht von vorne so aus, das sieht von der Seite so aus, sieht von hinten so aus, von innen ist das so, so und so viel Platz hast du. Das ist ja immer das Gleiche. Aber du hast halt verschiedene Zielgruppen, die du ansprichst und somit hast du halt wirklich Faktor X, den du dahinter setzen kannst. Einfach nur, indem du die verschiedenen Zielgruppenansprachen hast. Und dann kannst du nachher auch sagen, okay, komm, wir sprechen in diesem Video jetzt erst über den Kofferraum. Dann sprechen wir in dem Video sprechen wir zuerst über das Cockpit. Und die Leute merken es auch gar nicht so krass, dass im Endeffekt die gleichen Pieces irgendwie in einer anderen Reihenfolge sortiert sind, weil das Video im Kern wirklich ein anderes ist.
Okay, ja, super aufregend. Und postest du diese ganzen unterschiedlichen Kombinationen dann auf deinem Kanal? Also gibt es dann 6-mal das Video von dem Audi auf deinem Profil?
Ja.
Krass. Und wie ist die Performance zwischen den einzelnen Videos dann?
Sehr gut. Ja, also du darfst natürlich jetzt nicht den Fehler machen, alle direkt hintereinander zu posten. Mhm. Ja, für mich ist es auch immer so die Aufgabe, ich möchte auch langfristig Content machen, ohne den Struggle zu haben, jetzt jeden Tag zu produzieren. Ich mache da ein Video und dann muss ich nächsten Tag wieder. So, das ist das, was wir immer sagen. Ich versuche schon, am Blog zu produzieren, damit einfach Content da ist, das Team das posten kann, die Editor das schneiden können und wir nicht den täglichen Struggle haben, okay, was machen wir jetzt als nächstes, sondern der Content ist da und wir können produzieren. Das heißt, wir setzen immer schon so ein bisschen Zeit zwischen die Content-Pieces, dass sie nicht alle direkt hintereinander gepostet werden. Wir hatten jetzt letztens ein Beispiel, das war der Audi R6 GT, den haben wir in Hamburg produziert und haben wirklich minimalen Unterschied zwischen den Videos gehabt und jeweils 1 Million Aufrufe.
Krass. Und wie viel Zeit liegt denn dann dazwischen den einzelnen Content-Pieces?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Wenn jetzt wirklich etwas ganz, ganz neu ist, dann kannst du sehr schnell hintereinander 2 Content-Pieces veröffentlichen. Das waren jetzt tatsächlich 3 Tage, die zwischen dem einen und dem anderen lagen, weil du natürlich so viele Content-Pieces hast, dass wenn du am Anfang damit anfängst, die Videos schon sehr unterschiedlich sind. Je weiter du dann in die Zukunft gehst und dann für die Zukunft produzierst, hast du ja am Anfang schon ganz viel benutzt. Das heißt, da fängst du dann irgendwann an, sich so ein bisschen zu doppeln. Das heißt, am Ende werden die Abstände immer länger, dass man dann auch mal eine Woche darüber nicht spricht und dann kommt irgendwann wieder das Thema auf. Wir hatten es teilweise auch, dass wir 2 Monate das nicht mehr gespielt haben und dann wieder gespielt haben, weil wir auch gemerkt haben, okay, wenn wir jetzt diese sehr ähnlichen Inhalte zu nah aneinander machen, dann merken die das. Und dann ist es auch zu ähnlich. Und dann sieht auch die Plattform das und spielt es nicht ganz so gut aus. Mhm. Ja? Und wir probieren halt sehr viel aus, was das angeht. Wir testen sehr, sehr viel. Und das war halt eine Erkenntnis, die wir da gezogen haben, dass man halt so ein bisschen Puffer dazwischen machen muss, je mehr die sich gleichen, beziehungsweise je mehr die sich ähneln. Und deswegen machen wir da jetzt, dass man da ein bisschen Pause zwischen hat, dass man mal eine Woche gar nicht drüber spricht und dann erst wieder. Aber solange die Videos noch sehr, sehr unterschiedlich sind, weil du ja schon verschiedene unterschiedliche modulare Pieces produzierst, kannst du recht aneinander posten.
Na cool, mega genial. Ich find's richtig gut. Und sag mal, macht ihr auch, also sind die Kombinationen immer komplett anders? Weißt du, also ist es immer Hook 1, Mittelteil 2, Outro 3? Oder macht ihr ab und zu auch, dass ihr nur die Hooks variiert und der Mittelteil und das Outro bleiben gleich? Weißt du, was ich meine?
Ja, verstehe ich 100%. Das ist tatsächlich nicht mein Anspruch. Also ich versuche schon, dass irgendwo immer ein bisschen was Neues ist, weil ich will die Leute auch nicht langweilen. Ich will die Leute unterhalten und informieren. Und im besten Fall auch immer ein bisschen wieder was Neues dazu bringen. Und eine Information, das mag sich jetzt vielleicht komisch anhören, ist aber so, wirkt nochmal anders, wenn davor andere Sachen passiert sind und danach andere Sachen passiert sind, als in einem anderen Piece. Und dementsprechend ist das schon dann immer auch unterschiedlich. Klar hat man so ein paar Parts, die gehören dann vielleicht so ein bisschen zusammen. Wenn man so über das Cockpit geht, kannst du währenddessen schlecht dann auf einmal was über den Kofferraum erzählen. Das wäre irgendwie in der Storyline nicht passend. Aber das soll schon variiert werden. Und selbst wenn, ich sag mal, so 3, 4 Clips, die zusammengehören, halt immer so in diesem Block gezeigt werden, dass die mal am Anfang, Mitte oder am Ende stehen, wirkt tatsächlich schon ganz anders.
Okay, toll. Und jetzt natürlich die Frage nach deiner Multi-Plattform-Strategie. Also haust du dann die Videos 1:1 so auf allen Plattformen, die du genannt hast, raus? Also von Reels, Shorts, TikTok, Snapchat, hattest du gesagt?
Ja.
Oder variierst du zwischen den Inhalten und den Edits und den Cuts auf den einzelnen Plattformen?
Ja. Man muss tatsächlich ein bisschen variieren.
Okay.
Also ist allein aufgrund der Anforderung der Plattform kannst du ja gar nicht jedes Content-Piece 1:1 auf der anderen Plattform veröffentlichen. TikTok zum Beispiel honoriert es ja eigentlich eher, wenn du längere Videos produzierst, über 1 Minute. Instagram hingegen sagt, okay, du kannst bei uns 3-minütige Videos hochladen, beziehungsweise wenn du über die Meta Business Suite hochlädst, kannst du nur 1:30 hochladen. Wenn du aber in die App reingehst und es gibt ja so Achievements, die man da erzielen kann, dann sagen sie dir, poste bestenfalls Videos zwischen 30 bis 60 Sekunden. Also das ist, okay, warum kann man das dann, wenn ihr das eigentlich nicht, egal. Das heißt, da fahren wir gerade ganz konkret den Test. Wir haben jetzt sehr lange Videos gepostet, die 1:30 waren, damit wir einfach an der Produktion erst einfacher haben, ne? dass wir ein Video produzieren für TikTok, das 1:30 maximal geht, damit wir das auch so auf Instagram posten können. Und YouTube Shorts zum Beispiel sagt, ihr habt maximal nur 59 Sekunden und 59 Frames Zeit. Alles drüber hinaus ist kein Short mehr, ist ein normales YouTube-Video. Und das heißt, für YouTube mussten wir sowieso immer eigenständig produzieren. Und ganz am Anfang war es auch so, als ich die Videos alle geskriptet habe, dass der Editor dann kam, ja, was soll ich denn jetzt kürzen? Wie machen wir denn jetzt aus der 1 Minute 30 Version, wie machen wir da jetzt eine Minute raus? Welcher Satz ist denn jetzt überflüssig? Und das ist immer schwierig dann zu sagen, weil das wirst du wahrscheinlich auch kennen, in die Länge ziehen ist einfach, kürzen ist schwer. Und da eben was rauszuziehen, das war immer kompliziert. Und jetzt ist es so, ja, wir haben ja verschiedene Clips. Ja, okay, dann geht der Clip-Part raus. Und dann sind wir auf unter eine Minute und haben für YouTube produziert. Und das ist im Endeffekt auch die Version, die auf Instagram inzwischen veröffentlicht wird, damit, weil es wäre, finde ich, einfach ein zu großer Aufwand für zu wenig Mehrwert, den wir generieren, wenn jede Plattform eine eigene Version bekommen würde. Das sehe ich einfach auch aus einem gewissen Effizienzgrad heraus. Wir haben eine Version, die ist etwas über eine Minute für TikTok. Und das, entweder das wird auf Instagram gespielt oder die YouTube-Version. Wir haben, wie gesagt, die YouTube-Version unter eine Minute und die wird dann auf YouTube und oder auch auf Instagram gepostet.
Cool. So, was ich mir vorstellen könnte, was von vielen Marken kommt, das kennen wir auch immer. Ja, ist ja schön, dass das bei dir funktioniert, bei uns geht das aber nicht. Was sagst du dazu?
Das ist wirklich das Argument, was einem immer an den Kopf geworfen wird oder was man immer an den Kopf geworfen bekommt, wenn man darüber spricht, bei uns funktioniert das nicht. Und es funktioniert. Und ganz konkret haben wir das bei einem unserer Kunden auch schon umgesetzt, bei mehreren unserer Kunden. Zwei Beispiele habe ich in dem Fall. Und zwar ist es ein sehr großes Unternehmen im Bereich Kitas. Mhm. Und wir produzieren den Kanal und auch da Valuetainment, sprechen über unterhaltsame Themen, informieren die Leute, haben auch emotionale Themen. Das sind immer so diese drei Ankerpunkte, die wir haben, wenn wir Content produzieren. Und hatten auch da das Thema, ne, häufig sind die Sachen dann geskriptet, ne, dass man halt über Dinge spricht, das braucht ja irgendwie auch einen inhaltlichen Background, der Kunde gibt es frei, damit das auch, dass wir nicht einfach irgendwas erzählen, sondern das muss ja auch schon richtig sein und Hand und Fuß haben. Und in der letzten Produktion, die war in Düsseldorf.
Jawohl, meine Hometown, Düsseldorf.
Die war in Düsseldorf, sind wir eben auch hergegangen. Okay, wir haben verschiedene Fragen. In dem Fall ist es gewesen, Dinge, die du wissen musst, wenn du Erzieherin werden möchtest. Mhm. Ja, und das sind ja verschiedene Sachen. Und wir sind dann am Anfang hergegangen, okay, wie bauen wir das Video auf? Wir können fünf, machen wir fünf oder machen wir sieben oder machen wir zehn. Und dann dachte ich, okay, warte mal, modular ist drin. Lass doch einfach fünf, sieben und zehn machen. Also das heißt, wir sprechen einfach diese drei Hooks ein und können im Endeffekt dann gucken, was hat jetzt am besten funktioniert? Welche Hook am besten performt? Wir denken uns einfach 15 verschiedene Themen aus und dann nehmen wir in dem einen, nehmen wir 5, dann in dem anderen nehmen wir 7, in dem anderen nehmen wir 10. In Summe bräuchte es ja theoretisch 10, 17, 22, aber wir haben ja dann nur unsere 15 oder 14, ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren. Das heißt, die werden dann schon so ein bisschen vertauscht, haben verschiedene Call to Actions, entweder auf folg uns, wenn du mehr wissen möchtest, folg uns, wenn du mehr über Kita, Kinder und Co. erfahren möchtest, sende das Video jemandem, der Erzieherin werden möchte, speichere das Video ab, wenn du auch Erzieherin werden willst. Ne? Das heißt, 100% 1:1 genauso umgesetzt. Dann hatten wir noch Hooks, die damit überhaupt nichts zu tun hast. Wenn du Erzieherin werden willst und das nicht kennst, dann bist du selbst schuld, irgendwie so in die Richtung. Mhm. Und so haben wir halt, ne, das als etwas provokantere Hook und dann am Ende eben auch verschiedene Schlusssätze. Gegebenenfalls da nochmal mit einem Pitch auf, wenn du bei uns arbeiten möchtest, 25 Standorte in Deutschland, dann bewirb dich hier. Ne? Es ist, also, die haben auch gesagt, ja, warte mal, also Autos ist ja ganz einfach, aber also, wir haben ja gar kein Produkt, das wir zeigen können. Mhm. Wir haben ja gar nichts, wo wir drumherum gehen können. Wir haben ja einfach eine Information. Es funktioniert. Oder auch ein anderes Beispiel. Wir produzieren für einen Kunden in der Hotellerie, große Hotelgruppe. Und auch da, wir gehen dann einfach durch das Hotel durch und können eben, ob man jetzt erst das eine Zimmer zeigt, dann den Wellness zeigt, dann die Lobby zeigt, dass man nochmal einen Fakt bringt, irgendwie über den Garten. Das ist ja im Endeffekt für den Zuschauenden nicht wirklich relevant und setzt die verschiedenen Ankerpunkte an den Anfang. Pitches im Sinne von, okay, entweder du willst jetzt pitchen auf arbeite bei uns, du pitchst auf buchen Hotel im Zimmer bei uns oder was auch immer. Folg unserem Kanal, send das jemandem, der in den Urlaub fahren will. Du kannst das ja individuell machen und gehst dann halt durchs Hotel und zeigst halt entweder das eine mal in dem Video, dann das andere in dem Video und kannst es auch da ganz individuell modular umsetzen. Es braucht halt immer so ein bisschen, okay, was ist jetzt im Endeffekt das Thema? Was möchtest du zeigen? Was möchtest du sagen? Was kannst du erzählen? Und dann ist es eben in dem Fall für uns als Agentur unsere kreative Aufgabe, unsere Herausforderung, das dann so umzusetzen, dass es für dich als Kunden funktioniert. Und ich habe noch kein Beispiel im Kopf, wo es nicht funktioniert.
Ja, sehr überzeugend. Das hast du gerade in so einem Nebensatz gesagt bei dem Kita-Beispiel, dass es halt ein provokanter Hook war. Habt ihr unterschiedliche Arten von Hooks? Also denkt ihr dort in, es muss einmal provokant sein, es muss einmal augenöffnend sein? Also habt ihr so unterschiedliche Kategorien oder wie kommt ihr an die Hooks?
Ja, wie kommen wir an die Hooks? Das ist den Zaubertrank einmal entschlüsseln. Es ist, im Endeffekt ist das die sehr kreative Arbeit. Du musst halt wissen, wer ist die Zielgruppe, die du erreichen willst? Was sind Triggerpunkte, mit denen du die ansprichst? Was sind Dinge, die herausfordernd sehen? Was sind Dinge, die vielleicht auch verneinen? Und da versuche ich immer dann halt diese Trigger zu lösen oder zu aktivieren. Das ist im Endeffekt ganz individuell.
Okay, spannend.
Die Sache ist aber gerade bei so einer Hook, das ist das, was so durch einige Tests bei uns jetzt auf den Kanälen auch irgendwie herausgekommen ist, ist das, und das ist immer schwierig dann auch mit Brands zu besprechen, so eine negative Hook funktioniert in der Regel besser als eine positive Hook.
Ach, okay.
Und
was ist eine negative Hook? Dich?
Wenn du beispielsweise irgendwas wegnimmst oder so. Ne?
Ah, okay.
Da müssen wir mal nachdenken, dass ich ein konkretes Beispiel habe. Aber den Leuten etwas nehmen, dann fühlen die sich eher angesprochen, als den Leuten etwas zu geben. Und inwiefern du das Video danach dann aufbaust, ist ja was ganz anderes. Du kannst es ja auch auflösen. Ich habe eine Hook letztens gemacht, das war auf unserem Social Attention Kanal. Manchmal musst du ein Diktator sein. Ist ja total negativ. Dann sind die Leute aufgesprungen und dann direkt der zweite Satz war, okay, warte, das ist jetzt ein bisschen zu hart, aber lass mich erklären, was ich meine. Und dann kannst du mit deinem Thema kommen und das total neutral erklären. Aber im Endeffekt geht es einfach nur darum, dass du die Leute in dein Video ziehst und dass sie da drin sind. Und wenn du die Aufmerksamkeit hast, dann kannst du denen ja deine Botschaft vermitteln.
Die gute alte Kunst der Werbung, ne? Man muss erstmal irgendwie hervorstechen und es hinbekommen, dass die Leute sich überhaupt mit einem beschäftigen.
Richtig, weil im Endeffekt auf Social Media, die Leute, der Daumen, der ist ja am Swipen, am Drehen und am Machen, den musst du halt zum Stoppen bringen. Und wenn der halt bei dir nicht stoppt, dann bist du halt weg. Und das ist ein Sekundenbruchteil. Und deswegen musst du halt ganz am Anfang da sein und halt diese Swipe-Bewegung anhalten.
Macht ihr dann mehr Hooks also mehr Hook-Variationen, wenn es so wichtig ist, als von den anderen Teilen? Oder bleibt ihr dort, was ich meine? Also macht ihr jetzt zum Beispiel 10 Hooks, weil der sagt, der Hook ist so wichtig, da brauchen wir mehr Varianz drin. Ja. Und wir machen aber nur 3 Mittelteile und 3 Call-to-Actions oder sowas?
In dem Fall, beispielsweise bei diesem Kindergartenbeispiel, da haben wir pro Person, ich glaube, es waren 5 verschiedene Hooks. Frage ist, wie viele man davon auch nutzt. Häufig nimmst du dann halt auch welche auf und nimmst sie nachher nicht.
Ja.
Weil du einfach merkst, okay, irgendwie so als wir uns das redaktionell ausgedacht haben, wirkte das irgendwie besser. Dann wurde das vielleicht nicht ganz so gut rübergebracht von der Presenterin. Irgendwie passt das dann doch nicht, dann schmeißt man es halt über Bord. Aber ja, in der Regel haben wir dann eher 1 oder 2, die wir uns dann vorher redaktionell ausdenken. Und in dem konkreten, oder in diesem Fall mit dem modularen Drehen, sind es dann eher schon so 3, 4.
Ja, ja.
Und dann je nachdem, wie viele PresenterInnen du auf so einem Kanal hast, dann versuchen wir eben auch, dass das nicht einfach nur eine Person ist, dass du nicht einfach nur abhängig bist von einer Person, stell dir vor, die kündigt. Gerade ein ganz konkretes Beispiel auf einem großen Brandkanal, wo die Presenterin gekündigt hat. Und was macht man dann? Deswegen das versuchen wir mal breit aufzustellen. Und dann kann die eine Person ja die gleichen Sachen sagen wie die andere. Aber da es halt eine andere Person ist, allein von männlich-weiblich, hast du ja schon wieder eine ganz neue Variation drin.
Sprichst du etwa von Belinda?
Vielleicht.
Vielleicht. Was meinst du, was passiert jetzt mit Evor?
Na, das wird, ich habe gestern Abend ganz lange darüber nachgedacht, unabhängig jetzt von unserem Podcast, weil ich das Video, das habe ich gesehen vor einer Woche, glaube ich. Und ich dachte mir so, boah, das wird jetzt wirklich schwer für die Brand, weil die Leute haben ihr gefolgt. Das war mein Gefühl. Die wollten wissen, was ist die Story von Belinda? Was ist die Story von Belinda und Felix? Und wie geht's weiter? Und ich glaube, es hätte denen gut getan, von Anfang an mehrere Gesichter zu installieren und nicht alles von einer Person abhängig zu machen. Bei der man ja eigentlich schon sehr früh auch wusste, die wird nicht Ewigkeiten in diesem Unternehmen arbeiten. Aber vielleicht haben sie gedacht, die arbeitet deutlich länger dort. Und jetzt stehen sie halt vor einer Herausforderung, ich weiß nicht, wer die anderen Gesichter sind. Ich weiß, dass es so zwei, drei andere noch gibt, aber zu denen habe ich jetzt keine Verbindung, während alle Belinda kennen. Und ja, jetzt wird's, es wird wirklich eine Herausforderung für den Kanal, diese Leichtigkeit, diese Creatorness, die Belinda da einfach mitgebracht hat, da auch auf die anderen Gesichter irgendwie zu implementieren, weil es ist ja auch nicht jeder so. Ne? Also sie ist ja wirklich eine sehr extrovertierte Person, zumindest vor der Kamera. Ich kann das jetzt in echt nicht beurteilen. Und hat halt wirklich Dinge umgesetzt. Das war ein geiler Scheiß.
Ja,
also OMR, Crashen und so weiter. Oder auch die Sachen, wo sie da irgendwo im Chef dahinterher geflogen sind. Geskriptet hin oder her. Aber das hat die Leute unterhalten. Das ist ein Skill. Den hat auch nicht jeder. Und jetzt müssen wir gucken, wie es da weitergeht und wie man eben diese wirklich großen Fußstapfen auch irgendwie mit mehreren Leuten im besten Fall füllt.
Ja, total. Aber ich bin da so bei dir, ne? Also die Abhängigkeit auf einer Person, das ist auch wie in jeder Firma, ne? Wenn die ganze, also das ganze Strategie, das ganze Konzept, der ganze Erfolg von einer Person abhängig ist, was passiert, wenn die geht? Was passiert, wenn sie mal krank ist? Was passiert, wenn sie keinen Bock mehr hat, ne?
Ja.
Das kannst du, glaube ich, eine Zeit lang ganz gut die Kuh melken, so, aber dann bist du jetzt genau an dem Punkt und sich jetzt neu zu erfinden, wird super, super, super schwierig.
Das ist richtig.
Ja, okay. Gut, jetzt sind wir schon so ein bisschen abgedriftet von deinem Content-at-Scale-System. Mega spannender Insight, danke dafür. Hin zu Belinda. Was sind denn so generell noch so Trends, die du im Social Space siehst und wie beeinflussen die auch deine Arbeit?
Ja. Ist ja die Frage, wie definiert man jetzt Trends? Ich glaube, es gibt zum einen Social-Media-Trends und dann gibt es so gesellschaftliche Trends. Ich versuche mit meinem Content plus wir versuchen mit unserem Content als Agentur möglichst unabhängig von Trends zu agieren, von Social-Media-Trends.
Mhm.
Warum? Es ist halt keine Strategie. Du musst halt irgendwie gucken, dass du Content produzierst, egal ob jetzt gerade irgendwie über was wird jetzt aktuell gesprochen, es wird über Talaruns gesprochen, das ist das, was ich gerade im Kopf habe. Und davon abgesehen, dass das sowieso ein schwieriges Thema ist, Grund immer hinterher zu haken, okay, worüber wird gerade gesprochen? Was ist gerade irgendwie aktuell? Was ist interessant? Dann hoppst du ja wirklich wieder von Hölzchen zu Stöckchen und hast keine grundsätzliche Ebene, auf die du halt aufbauen kannst. Das heißt, wir versuchen da von Social Media Trends uns nicht beeinflussen zu lassen. Wenn wir mal einen machen, der irgendwie super gut ist, schön und gut, kann man mitmachen, aber das sollte jetzt nicht die Strategie sein. So gesellschaftliche Trends sind dann eher einfacher einzusetzen. Im Kern versuchen wir und auch ich, wenn wir Content produzieren, eher so menschliche Trigger anzusprechen. Was sind irgendwie Idole? Was sind Leute, über die aktuell gesprochen wird? Was sind vielleicht so politische Themen, die gerade in aller Munde sind? Und das ist ja auch wieder von Zielgruppe zu Zielgruppe unterschiedlich. Wir hatten gestern Abend einen Teamabend und wir haben da auch ein Team von 35 bis 19. Und der 19-Jährige kennt Thomas Gottschalk nicht und sagt aber, wir müssen mal was über Speed, den Streamer, machen. Und die 35-Jährige sagt, ja, aber ich kenne Speed nicht, wer ist Speed? So, und deswegen, ne, da musst du einfach schauen, okay, was sind so die Themen, die die Leute interessiert, welche Zielgruppe will ich erreichen und welche Leute beispielsweise sind für die Menschen einfach interessant. So ein Thema, was aktuell, glaube ich, sehr interessant ist umzusetzen auf so einer strategischen Ebene, ist tatsächlich, wo wir ganz am Anfang drüber gesprochen haben, diese Direktkommunikation, DMs und Sends, so wie Adam Mosseri das gesagt hat. Weil ich merke das schon, wenn die Leute Content teilen, performt der aktuell sehr gut.
Auf allen Plattformen?
Schon sehr, sehr stark, weil also du kannst ja auch auf TikTok inzwischen die Direktkommunikation machen und ist ja inzwischen freigegeben. Früher konnte man das ja nur mit Kanälen, denen du folgst und die dir auch zurückfolgen. Diese Hürde gibt es nicht mehr. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und ich hatte gerade gesagt, wir nehmen immer auch so ein Call to Action auf. Und der Test, den wir jetzt vermehrt gemacht haben, ist ein Call to Action. Der eine war, wenn du Autos genauso gerne magst wie ich, speichere dir das Video und folg mir, um nichts mehr zu verpassen. Und der Test dagegen war, send das Video jemandem, der XYZ, und folg mir, um nichts mehr zu verpassen. Das heißt, im Endeffekt war die Unterscheidung nur, speichere das Video versus send das Video jemandem anderen. Und die Videos, die diesen Pitch auf send das Video jemandem haben, haben wirklich durch die Bank weg alle deutlich besser performt als die, wo du den Pitch gemacht hast oder wo ich den Pitch gemacht habe, auch speichern. Das heißt, diese Direktkommunikation, dass die Leute darüber sprechen, ist aktuell, das haben wir August 2024, schon etwas, was wir mehr forcieren.
Krass, super interessant. Vor allem, weil Adam Mosseri, witzig, wie oft dieser Name heute gefallen ist, ja, der auch gesagt hat, dass gerade Shares die wichtigste KPI ist auf Instagram und dass sie sogar überlegen, die Shares auszuweisen, was auf TikTok ja schon ist, aber auf Instagram noch nicht, auf den Reels. Das kannst du auch nicht sehen, wie hoch die Share-Anzahl ist. Ne?
Nee, das ist, und das ärgert mich total. Weil ich sehe nur, wir bewerten halt regelmäßig die Content-Assets aus, schauen, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert, warum hat das gut funktioniert, warum hat es nicht gut funktioniert. Und da ist halt wirklich, also wir haben halt da die gleiche Tabelle in dem Dashboard und dann ist es bei Instagram immer dieses Shares, Strich, 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 weil du kannst es halt nicht sehen. Naja. Du siehst aber, okay, die Leute, irgendwas werden sie damit ja gemacht haben, weil die Performance ist krass, die anderen Interaktionszahlen ziehen natürlich auch so ein bisschen nach, aber diese eine Zahl, auf die gepitcht wurde, die fehlt mir. Und dann sieht man beispielsweise bei TikTok eben, okay, das ist irgendwie vollkommen durch die Decke gegangen, weil der Pitcher genauso gut funktioniert, die Leute sich das geschickt haben. Und da sieht man eben die Zahlen. Deswegen, also ich bete, dass da jetzt bald auf Instagram abgezogen wird und die Cent gezeigt werden.
Also Instagram, bitte, bitte, erhört unsere Wünsche hier. Ja. Cool, nice. Was sind so langsam, wenn wir so langsam Richtung Abschluss schauen, was sind so die größten Learning oder was ist das größte Learning, was du als Content Creator gewonnen hast?
Mhm. Boah, das, die Frage wird natürlich häufig gestellt und viele hoffen dann irgendwie auf so eine Antwort, irgendwie so einen Tipp oder irgendwie so einen Trick oder so ein Hack. Aber ich glaube, wenn ich das mal runterbreche, sind das drei Sachen. Das eine ist Machen. Mhm. Also du musst halt ins Machen kommen. Als ich gestartet bin mit meinem Kanal, Aaron und ich haben die Strategie entwickelt und wir waren in der Gruppe von 6 Leuten und alle haben eine eigene Strategie bekommen. Und ich dachte mir, okay, das ist jetzt meine Chance. Es ist jetzt ein offenes Fenster, TikTok war neu. Ich habe jeden Tag 2 Videos produziert. Von Recherche, Skript, Video aufnehmen, Video schneiden, Video Feintuning, Editing, alles Mögliche. 2 Videos am Tag, das war schon crazy. Ne, aber dann ist der Kanal eben auch in 2,5 Monaten dann auf 100.000 Follower gegangen. Das war dann einfach super schnell. Einfach machen. So, dann ist aber auch ganz wichtig, es bringt halt nichts, einfach nur zu machen. Ich kenne auch andere Kanäle, die posten genauso viel, haben aber dauernd nur 50 Views. Das heißt, du musst schauen, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktionieren. Was mache ich weiter? Was lasse ich auch eher sein? Das heißt, analysieren. Und dann der dritte Schritt ist die Iteration. Anpassen. Eben, okay, das hat gut funktioniert, das setze ich jetzt nächstes Mal wieder um. Das hat nicht gut funktioniert, das lasse ich sein. Also machen, analysieren, iterieren und dann wieder machen.
Cool, schon wieder ein geiles Framework, ist ja perfekt. Läuft ja wie am Schnürchen hier. Nice, toll. So, wir haben am Ende immer 2 Abschlussfragen. Einmal, was ist so der geilste Scheiß, den du aktuell auf Social gesehen hast von einer Marke?
Ich konsumiere sehr wenig Social Media Content privat.
Es ist lustig, Lukas Heining von ProNMe, der vor dir in der Folge war, also alle gerne mal reinhören, hat genau das gleiche gesagt, dass er sogar Social Media Apps regulär oder immer wieder deinstalliert, um sich halt selbst zu schützen.
Ja, weil das zieht dich in den Sog rein. Das kann nicht in so einen Sog reinziehen. Aber ein Brand Piece, was ich gesehen habe, beziehungsweise mir gezeigt wurde, was ich selber nicht gesehen habe, das hat mein Kollege Aaron mir gezeigt. Das war dieser Edeka-Spot.
Ah ja.
Komm in die Gruppe. Weil das kombiniert im Endeffekt mega gut das, was die irgendwie sagen wollen, kommt zu uns ins Team mit einem gesellschaftlichen, auf Social Media populären Trend. Jetzt kein Trend, aber einfach einem Geschehen ist. Das ist okay, diese ganzen Werbeanzeigen da, kommen in die Gruppe, hier Bosch so und so. Und hat das einfach super cool mit einem mega starken Presenter umgesetzt. Und das habe ich mir total gerne angeguckt. Ich fand das auch total mutig zu sagen, okay, komm, wir machen das jetzt mal, weil wenn man an diese komm in meine Gruppe Werbeanzeigen denkt, dann hat man ja eher so ein negatives Bild im Kopf. Und da trotzdem mutig zu sein, zu sagen, okay, machen wir jetzt, setzen wir um, das fand ich schon stark.
Ja, cool. Ist auch so ähnlich, was du ja eben mit gesellschaftlichen Entwicklungen angesprochen hast. Also ist jetzt keine gesellschaftliche Entwicklung, aber es ist etwas, was gerade top of mind ist. Ist eine Form von Kultur, ne, dass diese ganzen, sagen wir so, Scammer-Accounts wachsen und man kennt es und es ist genau das Schöne, dass halt diese Zweischneidigkeit dort gut auf das Produkt, auf die Marke, auf die Botschaft, weil ja eine Employer-Branding-Kampagne eingesetzt wurde. Und das ist irgendwo kreativ, das macht Spaß, das überrascht und dann denkt man sich, ah, das schaue ich mir gerne an, das ist cool, toll. Nice. Wer sollte als Nächster oder Nächste nach dir auf diesem wunderschönen grünen Stuhl hier bei uns im Podcast sitzen?
Ich habe eben, bevor ich hier reingekommen bin, habe ich eine Voice-Message bekommen von einem Creator-Kollegen und der hat etwas gerade umgesetzt, was, glaube ich, in Zukunft richtig relevant wird. Es sind Creator Communities, so richtige Communities, wo nicht einfach nur, okay, das ist das Following, sondern du bietest einen gewissen Mehrwert als Community. Irgendwie hast du halt einen Raum, wo die Leute sich austauschen können, wo die Mehrwerte haben, die haben ihr gemeinsames Thema. Arbeiten wir für den Dominik Fisch-Kanal gerade auch an dem Thema. Er hat es jetzt schon umgesetzt, und zwar ist es der Nordic Scott, der Mirko.
Okay.
Ich glaube, er kann bestimmt coole Insights geben, und ist auch ein riesiger Kanal. Ich glaube, auf Instagram hat er 3 Millionen Follower und auf TikTok auch nochmal 3. Er macht viel Fotografie und do-it-yourself, wie du mit deinem Handy coole Aufnahmen machen kannst. Dann riesen Following aufgebaut und da jetzt eben auch nochmal mehr drumherum aus der Creator Economy heraus. Ich glaube, das wäre ein bestimmt sehr cooler Gesprächspartner.
Boah, das klingt extrem aufregend. Tausend Dank für die Informationen und Inspiration.
Gerne.
Super geil. Ach rein, Dominik, vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat mich richtig gefreut. Tolle Insights. Und
Spaß gemacht.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Bis
Danke.
Zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr kennt die Botschaft. Like, Share, genau wie Dominik sagen würde, Share, bitte, bitte teilen, das ist sehr wichtig. Je mehr Reichweite wir haben, je mehr Relevanz wir haben, desto spannendere Leute haben wir hier und desto mehr Insights bekommen wir. Von daher empfehlt uns gerne weiter, lasst gerne eine Bewertung da oder schickt uns euer Feedback auf LinkedIn, Instagram oder per Flaschenpost. Das überlasse ich euch. Liebe, liebe Grüße und schönen Tag noch.